Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute geben wir euch ganz viele Tipps, also nicht ich, sondern meine Gesprächspartnerin Nadine Kempkens. Sie ist Logopädin und kennt sich mit Sprachfehlern, so nenne ich es jetzt gerade mal, aus. Was sind die häufigsten? Was machen Kinder gerne? Zu welchen Entwicklungsstufen falsch? Wie kann man es ändern? Was gibt es für Tipps? Und da freue ich mich erstmal, dass wir uns heute treffen und die Zeit haben. Liebe Nadine.
Ja, hallo, ich freue mich auch.
Logopädie. Manche kennen das Wort vielleicht gar nicht oder Logopädin. Was bedeutet das vielleicht erstmal so grundsätzlich?
Also das bedeutet im Grunde die Arbeit mit Sprache. Logos kommt ja vom Wort und ich finde das so lustig, dass du das jetzt gerade fragst. Mein Sohn hat sich jahrelang gemerkt, Logopädie. Und hat kürzlich gesagt, Mama, bist du sicher, dass es Logopädie heißt? Ja, also es geht alles rund um Sprache und Sprechen und auch Schlucken. Also es ist schon ein relativ weites Feld und auch Stimme. Also es geht um Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schlucktherapie. Das heißt aber jetzt nicht, dass jede Logopädin unbedingt alles abdeckt, aber wir haben rund 12 Störungsbilder in der Logopädie, die wir behandeln. Also nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene nach Schlaganfall mit Sprechstörung, Sprachstörung, Schluckstörung, Stimmstörung, die ganze Palette.
Jetzt mal nur aus Interesse, was ist eine Stimmstörung und wie kann die passieren?
Also eine Stimmstörung ist zum Beispiel, wenn ich zu wenig Spannung im Kehlkopf habe, wo ja unsere Stimmbänder sitzen und ich dadurch vielleicht, das haben wir häufiger mal im Lehrerberuf, zu behaucht spreche, mich nicht so durchsetzen kann stimmlich oder nach 1-2 Stunden laut sprechen merke, ich werde heiser. Dann bin ich irgendwie von der Atemtechnik her und von der Grundanspannung, also gibt es sozusagen Optimierungsbedarf.
Ach, das ist ja interessant. Ich habe eine Freundin, die berufsbedingt auch manchmal für Ruhe sorgen muss und immer sich ärgert, die hören mich nicht. Und ich sag das doch, es könnte sein, dass es vielleicht was für sie wäre, da nochmal dran zu arbeiten. Ne?
Ja, genau.
Ah, interessant.
Kann man im Kontext Logopädie machen.
Cool, jetzt werde ich später direkt weitergeben. Aber wir wollen uns heute konzentrieren auf Sprachfehler bei Kindern. Und da hört man ja so eine Menge, ne? Also mir ist ja Sprache auch als Journalistin total wichtig und ich bin da wirklich akribisch und ich achte auch auf die Aussprache, auch bei Fremdsprachen, die ich gut spreche, ist mir voll wichtig. Ich bin da wirklich ein totaler Nerd und auch wenn ich im Radio Leute höre, die das falsch aussprechen, da gehe ich an die Decke. Und aber halt auch bei meiner Familie, denn das ist leider für die schlimm. Und meine kleine Tochter, die jetzt in die Schule kommt, die 6 ist, die hat sehr früh angefangen zu sprechen, schon mit 1,5. Aber es hat sich bei ihr ein kleines Lispeln eingeschlichen. Und ich habe immer innerlich gehört, wenn sie gesprochen hat, und denke, Mist, Mist, Mist. Und ich spreche da nicht drauf an und so. Und jetzt wirklich innerlich Jahre gewartet. Und der Kinderarzt meinte, nee, das ist in Ordnung. Und das kommt, wenn sie in die Schule kommt. Und jetzt, vor ein paar Wochen, sagt sie zu mir morgens, Mama, heute ist doch Dienstag. Also perfekt ausgesprochen. Und ich denke so, wow, Elisi, sag das nochmal. Dienstag. Und da hatte sie es plötzlich drauf. Und es war irgendwie anders. So, und jetzt arbeiten wir gerade dran, dass sie sich konzentriert und das, was sie so sich so angewöhnt hat, irgendwie, sich darauf so konzentriert. Also, grundsätzliche Frage. Alle so Auffälligkeiten bei der Sprache, geben die sich irgendwann oder wann muss man was tun?
Ja, fand ich jetzt gerade ein schönes Beispiel, dass sie das ja selbst überwunden hat, ohne dass man da jetzt schon mit Logopädie was machen musste, ne? Genau, also die Kinder dürfen sich über ungefähr 5 Jahre lang die Aussprache vereinfachen, also das, wie wir sprechen. Mhm. Ne? Also es gibt ja, ich sag mal grob, wir teilen immer so in 3 Bereiche ein, wenn wir mit Kindern arbeiten. Der Bereich Wortschatz, also weiß ein Kind, Tisch heißt Tisch und nicht Stuhl. Ja? Und eine Kuh ist eine Kuh und keine Ziege. Grammatik, das ist dann, wie bilde ich Sätze damit, was weiß ich, die Kuh steht im Stall. Und dann der Bereich Aussprache, also heißt es jetzt die Kuh oder die Tu? Ja, die Tu steht im Tall oder wie spreche ich das jetzt? Ne? Und das, die Aussprachestörungen, das sind schon die, wo die meisten Anmeldungen mitkommen, weil das ist auch das, was den Eltern am ehesten auffällt. Und da kann man tatsächlich auch ein bisschen Entwarnung geben und sagen, die Kinder dürfen sich die Aussprache im Deutschen, bis sie ungefähr 5 sind, vereinfachen. Die müssen nicht sagen mit 2 Jahren Knopf oder Strumpf. Ja, da ist ja so eine Häufung von Konsonanten, da dürfen die auch durchaus sagen Nopf. Oder Rumpf oder Humpf oder wie auch immer, die sich die Wörter vereinfachen und vieles davon überwinden die von selbst. Wenn man aber, ich sag mal, ein Kind mit circa 5 Jahren noch mehr als 4 Laute nicht richtig spricht, dann ist es schon so, dass Logopädie indiziert ist. Ne? Manchmal wird es auch schon, kommt es schon früher dazu, aber entwicklungsbedingt ist es normal, dass Kinder zum Beispiel das Sch erst spät lernen. Das ist einer der spätesten Laute, das erwerben manche Kinder erst mit 5. Und dass sich die Zunge oft zwischen die Zähne schiebt, passiert auch bei sehr, sehr vielen Kindern. Ich habe aktuell viele Kinder hier in der Praxis, die lispeln.
Aber das ist so das, was man am häufigsten kennt, ne? auch dass man das Wort kennt, lispeln, wenn die S-Laute nicht optimal gemacht werden. Was gibt es aber noch? Also gibt es auch noch andere Worte für jetzt, keine Ahnung, eine befreundete Familie, die hat einen Sohn, der hat immer früher zu mir Nicole gesagt, Nicole, kommst du mal halt so. Genau. Wie nennt man das oder warum kommt das?
Ja, also das ist Kapazismus, also wenn das K ersetzt wird durch ein T. Mhm. Ja, das ist auch so, also man muss sich immer vorstellen, am Sprechen sind über 100 Muskeln beteiligt. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, also über Lippen, Zunge, Kiefer, Kehlkopf, Atmung und so weiter. Und es ist schon ganz schön komplex für die Zunge, was die so im Mund für Akrobatik macht. Und das K, ja, wie Nicole oder Knopf, ist viel schwieriger zu bilden als ein Laut mit der Zungenspitze vorne. Wenn man so Kinder als Babys sieht, fangen die ja auch an immer, also wenn die vorderen Laute als erstes zu machen, ba, 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 ma, 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 da, 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 ne? Und deswegen wird aus dem K am Anfang oft ein T, Tinder-Daten, ne, sowas. Und das ist erstmal normal. Es kann manchmal sein, dass das bei Kindern aber hängen bleibt, dass die nicht von selber das überwinden. Und manchmal sind Eltern auch dadurch alarmiert, gerade wenn es gut sprechende Kinder sind, die schon komplexe Sätze bilden, die Nebensätze bilden und dann sagen die ständig dieses T da drin. Ja. Und das klingt dadurch so klein und so babyhaft, dass die dann schon eher auch drauf drängen, in die Logopädie zu kommen. Und manchmal ist das auch ganz gut. Man macht dann 10 Stunden und dann schiebt man den Prozess an und plötzlich geht es. Und die Kinder überwinden es dann schneller.
Ist das, also bei uns war es ja auch so, dass ich habe immer bei den U-Untersuchungen den Kinderarzt gefragt, nee, 5, 6, erstmal dann und dann und dann. Aber ich hatte innerlich auch immer schon auch so die Gedanken, Mist, wann kann man denn anfangen oder wenn das nicht wird, wann könnte man denn anfangen?
Ja, also jetzt ist so ein bisschen immer die Frage nach Wunsch und Realität. Ja. Also ich finde, was die Aussprache angeht, braucht man auf gar keinen Fall vor 4 Jahren beginnen. Mhm. Weil das braucht einfach ein gewisses Bewusstsein und eine gewisse Reife. Aber wenn ein Kind jetzt wirklich zum Beispiel ein sogenannter Late Talker ist, ein Spätsprecher, also es gibt so die Kinder, die eben mit, man sagt ja so zwischen 1 und 1,5 kommen die ersten Wörter und normalerweise bis zum 2. Lebensjahr sollten die so einen Wortschatz von roundabout 50 Wörtern haben. Mhm. Weil erst wenn ich so viele Wörter habe im Repertoire, und dazu gehören jetzt keine Namen, aber da dürfen auch vereinfachte Wörter wie Miau für Katze, gilt auch als Wort. Und wenn ich das mit 2 Jahren noch nicht habe, dann kann ich auch keine Sätze bilden. Also ich brauche ein Inventar von 50 Wörtern, um Kombinationen zu machen, wie Mama da, Papa Ball, Mia Durst, sowas. Mhm. Und Kinder, die das noch nicht können und ich sag mal mit 2,5 noch immer auf der Einwortebene sind, da sollte man sehr zügig mit der Logopädie starten. Das ist aber was leider häufig nicht passiert. Weil da die Kinderärzte, die natürlich auch nicht das detaillierte Wissen haben über diese verschiedenen Sprachbereiche, dann eben ähnlich wie bei der Aussprache vertrösten und sagen, ach, das kommt noch. Und ja, man sagt auch, 50% dieser sogenannten Late Talker münden irgendwann in den normalen Spracherwerb ein und dann gibt sich das. Und dann machen die irgendwann ihren Wortschatzspurt und dann ist alles gut. Aber 50% entwickeln eine Verzögerung oder eine Störung. Mhm. Und das braucht dann eigentlich frühe Hilfe, weil je länger ich warte, um das Lexikon, also den Wortschatz zu erweitern und an der Grammatik zu arbeiten, umso schwerer wird es. Mhm. Denn die gesamte Sprachentwicklung vollzieht sich innerhalb von 6 Jahren. Und alles, was danach gelernt wird, deswegen sind die frühen Lebensjahre der Kinder so wichtig, ist eigentlich wie Fremdsprache lernen. So wie wir das kennen. Krass. Wenn wir als Erwachsene eine Fremdsprache lernen, müssen wir uns erst das mühsam rein und alles, was aber vor dem 6. Lebensjahr läuft, läuft sehr intuitiv und spielerisch und nebenbei. Es gibt aber eben manchmal Kinder, die aus unterschiedlichsten Gründen, können wir vielleicht auch noch drüber sprechen, eben nicht gut reinkommen. Und da wäre Logopädie früh gut, aber bei Aussprachestörungen, also beispielsweise ein Klassiker ist auch das Sch, was häufig nicht gekonnt wird. Aus Schule wird dann Schule oder oft sogar noch gelispelt, Schule, Schule, ja. Mhm. Oder das Sch, wie bei Küche, ne? Das wird die Küsse. Da darf man auch warten, bis ein Kind 5 ist. Ja, also das, ich sage dann immer, vor der Schule ist es gut, das Jahr vor der Schule oder mindestens ein halbes Jahr vor der Schule, dass ein Kind mit einer, sag ich mal, bereinigten, schönen Aussprache in die Schule starten kann.
Wir haben Freunde, die sind Spanier. Und die Kinder, die haben drei Kinder und die Kinder wachsen natürlich zweisprachig auf, Deutsch, Spanisch. Und die haben alle etwas später angefangen zu sprechen, aber dann halt dann auch gemischt, so also Sachen natürlich dann auch, also vermischt. Mhm, und ich weiß, dass meine Freundin einmal sehr unglücklich war bei ihrem ältesten Sohn, weil da war der auch so 5, 6, dass der das R noch nicht rollen konnte. Und für Spanisch ist natürlich wichtig. Oh, ne? Also wenn er da jetzt Gracias sagt, das wäre ja jetzt übel für sie. Und er hat sich gedacht, Mann, wann kommt denn das R, wann kommt das Spanische? Und das kam dann tatsächlich auch, als er in die Schule kam, aber sehr, sehr spät. Und da hat sie sich auch voll Gedanken gemacht, dass er das irgendwann nicht lernt. Also jetzt zum Beispiel bei diesem R gibt es ja in verschiedenen Sprachen sehr unterschiedlich ausgesprochen. Womit hatte das zum Beispiel zu tun? Also auch Zunge irgendwie, muss die sich auch entwickeln, dass die, und manche können es ja auch nicht, ne? Also nie, also auch Erwachsene ja nicht.
Genau, genau, das Zungenspitzen-R. Ja. Also ich nehme ja mal an, wenn ich dich jetzt gerade richtig verstanden habe, leben die ja hier in Deutschland, ne? Und die Kinder nehmen sich ja ganz viel, also die lernen ja Sprache übers Gehör und nehmen dann eben die Laute der Umgebung auf. Und wenn er natürlich vornehmlich unser deutsches R hört, dann ist es das, was er vermutlich über Nachahmung erlernt hat. Und das Zungenspitzen-R braucht nochmal ein bisschen eine andere Motorik. Die Zungenspitze muss aktiv werden, was oft ganz schön anspruchsvoll ist. Und deswegen hat das einfach wahrscheinlich eine Weile gedauert.
Okay.
Ne, und vielleicht hat er das auch unterbewusst anders priorisiert. Ja, weil es eben vielleicht Spanisch nur eine Sprache war, die spreche ich mit Mama und nur zu Hause. Mhm. Und alles andere spreche ich draußen.
Mhm.
Ja. Aber dass so Kinder auch die zwei Sprachen erwerben, insgesamt ein bisschen länger brauchen oder auch drei Sprachen, das ist auch ganz normal.
Ja.
Also die würde man dann auch gar nicht als direkt in diese Late-Talker-Schiene schieben, sondern sagen, okay, da muss sich das Sprachsystem jetzt auf mehrere Sprachen ausrichten und das dauert einfach ein bisschen länger.
Mhm. Aber dann haben sie das komplette Programm. Ne? Das ist, ich beneide das und bewundere das immer und denke, Mann, zweisprachig, das ist ja mega. Hat man schon das auf jeden Fall, eine zweite Sprache schon so gut drin. Ich finde das immer toll. Nochmal zurück zum Lispeln. Warum ist das so bekannt? Und warum ist das das wahrscheinlich, wo jeder als erstes an Lispeln denkt?
Mm.
Ist das die häufigste tatsächlich auch?
Würde ich sagen. Mhm. Also vielleicht schreit jetzt die eine oder andere Logopädin nein und es gibt eine Statistik dazu. Aber ich für mich hier in meiner Praxis kann sagen, wenn ich mir die Kinder angucke, die ich habe, habe ich am häufigsten Zischlautstörungen, also Sch, ne? Also ganz oft das S, das Lispeln. Wieso genau, ist mir eigentlich auch nicht klar. Also ich glaube, die Kinder sind ja sehr oral geprägt, wenn die noch klein sind, mit Saugen und ein Schnulli. Und da hat die Zunge, also die Zunge hat einfach immer die Tendenz, nach vorne zu kommen. Ne? Die bewegen die Zunge viel aus dem Mund. Und beim Sprechen lernen passiert es dann einfach manchmal, dass die sich noch nicht, also um zum Beispiel ein perfektes S zu bilden. Es ist auch gar nicht so einfach, den Kindern das wirklich anzutrainieren. Es ist was anderes, ein Sch, das ist sehr schön deutlich. Da kann ich sagen, mach mal die vorne eine Schnute, halt dir mal hier die Wangen zusammen, deine Zähne müssen zusammen. Beim S kann man, bildet die Zunge aber vorne hinter den Zähnen, und da ist so ein Knüppelchen, so eine kleine, feine Rille. Es gibt eine kleine, die lagert sich so ein kleines bisschen am Gaumen an, aber Achtung, bitte nicht zu viel, weil es muss ja auch noch der Luftstrom nach vorne raus, weil wenn sie zu stark drückt, dann habe ich wieder ein unreines S.
Stimmt.
Und das kann man Kindern ganz, ganz schlecht beibringen, aber man merkt, es erfordert eine diffizile Motorik und Spannung. Und das können Kinder oft, wenn die kleiner sind, noch nicht. Da geht es mehr darum, den Inhalt rauszuhauen. Ich will sagen, Mama, Mama, ich habe Hunger, ich habe Durst. Ja? Und dann kommt die Zunge einfach mit nach vorne.
Mhm.
Und manchmal bleibt das so. Also ich habe ein paar, ich weiß nicht, vielleicht kennst du auch Katja Burkhardt.
Ja, klar, genau, warum bleibt
die
das denn
wir
so?
Uns, die haben wir uns in der Logopädie-Ausbildung damals schon angeschaut, das ist bei mir schon 20 Jahre her, weil wir das so faszinierend fanden, dass jemand mit einem Lispeln tatsächlich in so einem Beruf arbeitet.
Absolut, das hat aber andere Gründe, kann ich leider nicht drüber sprechen.
Okay, ja, ich habe da mal was im Munkeln. Ich glaube, es ist wie mit allen Sprachstörungen, die meisten überwinden die Kinder von selbst, so wie du es gerade von deiner Tochter beschrieben hast, die kriegen ein Bewusstsein, die machen einen Abgleich auditiv, oh, das klingt ja bei anderen anders als bei mir. Manchmal passiert es aber nicht, es ist kein Störungsbewusstsein da, es ist kein Gefühl, kein Bewusstsein, dass meine Zunge zwischen den Zähnen ist beim S statt hinter den Zähnen, und dann bleibt das hängen. Also ich habe auch in der Nachbarschaft einen jungen Mann, der lispelt. Also es kommt mir immer wieder mal unter. Ich kenne auch einen älteren Herren, der jetzt in Rente ist, der wirklich zwischen den Zähnen lispelt. Das ist nie therapiert worden und gehört dann einfach zu dem Bild des Menschen dazu.
Aber könnten die, wenn die wollten, das noch korrigieren?
Ja, aber es ist viel, viel schwieriger. Es
weil ist, sie sich so viele Jahre dran gewöhnt
genau,
haben.
Genau, es ist so wie so eine Autobahn im Gehirn. Die ist also beim S-Laut ist das halt so, meine Zunge kommt nach vorne. Da braucht man sehr viel Selbstkontrolle, aber es ist möglich.
Ach, das habe ich mir nämlich auch immer gedacht. Was ist mit den erwachsenen Menschen? Also ich habe immer gedacht, Mist, da hat man, das geht dann irgendwann nicht mehr. Aber es ginge, nur die, ja, entweder wollen sie es nicht oder es ist doch zu schwer oder so. Oder sie haben sich dann, natürlich, wenn man jetzt so in manche Filmcharaktere denkt, manchmal passt es halt auch zu einem Menschen. Es ist natürlich schon was Besonderes, in Anführungsstrichen. Aber ich finde, Lispeln hat auch so ein bisschen den Beigeschmack, ist ein bisschen dümmlich halt so. Ne? Das ist also jemand, der jetzt irgendwie Professor Doktor wäre und der würde Vorträge halten und lispeln, ich glaube, das wäre schwer. Aber gut.
Ich hatte kürzlich einen Vater, ich habe seinen Sohn, der ist jetzt 5 oder 6 ist er in Therapie und jetzt sind ihm vorne die beiden Zähne ausgefallen, der lispelt auch und es geht jetzt halt einfach gerade nicht weiter, wir müssen eine Pause machen. Und er hat gesagt, aber das geht weg, oder? Und ich so, hab ihn gefragt, das ist Ihnen wichtig? Ne? Ja, das ist mir wichtig, weil das klingt eben dumm. Mhm. Und er würde 1-2 Erwachsene kennen, mit denen könnte er sich nicht gut unterhalten, weil ihn das einfach stört. Ja. Teilweise ist es ja auch, es gibt ja nochmal einen Unterschied, es gibt das Lispeln zwischen den Zähnen, interdental nennen wir das. Dann ist die Zunge halt auch noch sichtbar beim Sprechen.
Ne? Das ist richtig krass, ne?
Ja, und dann gibt es das Adentale, was so an den Zähnen, aber trotzdem so ein bisschen, vielleicht hört man es hier, störend ist. Und ich konnte das verstehen. Und ich weiß nicht, es gibt manchmal aber tatsächlich auch Eltern, wo war das kürzlich? Ich bin ja auch noch Familientherapeutin hier in meiner Praxis, einen Fall, da ging es aber gar nicht um Sprache, es ging eben um familiendynamische Prozesse und dann habe ich nur ganz am Ende der Mama gesagt, und wenn ihr nochmal Logopädie braucht wegen des Lispelns, und sie hatte das gar nicht wahrgenommen. Das heißt, manchmal sind Eltern so eingehört und gewöhnt an die Sprache ihrer Kinder, dass ihnen das gar nicht auffällt.
Krass.
Und ich glaube, das ist vielleicht auch mit ein Grund, warum es manche Erwachsene gibt, die das noch haben. Weil tatsächlich ist das eher, sage ich jetzt mal, die Fürsorge der Eltern und auch der Kinderärzte, darauf aufmerksam zu machen und zumindest zu sagen, hey, das wäre jetzt mal ganz gut. Wenn es dann nicht erfolgt, dann ist es so. Aber es wieder umzulernen im Alter ist möglich. Aber ich weiß noch, ich habe in der Logopädie-Ausbildung, haben wir uns auch mit Lese- und Rechtschreibstörungen beschäftigt und da habe ich festgestellt, dass ich eine falsche Stifthaltung hatte, so eine sehr verkrampfte Stifthaltung. Und eigentlich hat man ja diesen Dreipunktgriff und ich wollte das unbedingt umlernen. Das hat ewig gedauert.
Echt?
Und es passiert heute noch, und das ist jetzt schon 20 Jahre her, wenn ich unter Stress bin und mir schnell einen Zettel schreibe, springt manchmal noch die alte Autobahn an. Und ich war damals ja noch nicht so wie heute, Mitte 40, aber es hat richtig lange gedauert, dieses Muster, was ich über die ganze Grundschule und über meine gesamte Schulzeit falsch drin hatte, umzulernen. Aber mit Willenskraft und Wiederholung ist das möglich.
Weil die Schrift nicht so gut klappt und nicht so schnell klappt? Oder sieht sie auch anders aus, wenn du den Stift jetzt mit den drei Fingern hältst?
Sah sie am Anfang. Es fühlte sich ungelenk an und komisch. Mhm. Mittlerweile ist es jetzt schon, würde ich sagen, so gut wie mein Muster geworden. Das andere war irgendwie schneller und aber eigentlich auf Dauer nicht besser, weil ich hatte oft Handgelenksschmerzen und habe viel zu viel gedrückt, viel zu viel Spannung in meine Schrift gegeben.
Das ist ja interessant. Also das hätte ich nicht gedacht, dass tatsächlich dann auch für die Erwachsenen zum Beispiel eben sowas dann zu korrigieren, auch wenn es jetzt ein Sprachfehler ist, dass es so eben nicht so einfach ist. Man wird ja denken, mein Gott, einmal gelernt, jetzt mach doch immer. Nee,
genau,
eben nicht.
Genau.
Ne? Krass.
Nee.
Was gibt es noch für Sprachstörungen, die du beobachtest und die vielleicht, und was sind die Besonderheiten dabei?
Es gibt halt noch Kinder, die stottern. Ne, also das hat dann gar nichts mit der Aussprache zu tun, aber die eben ihre Wörter wiederholen. Dazu muss man sagen, es gibt in der Kleinkinderphase, also wenn die Kinder so 3 sind, ungefähr 2,5, 3, da haben die häufig so eine Art Wortschatzspurt, wo plötzlich von jetzt auf gleich jeden Tag neue Wörter dazukommen, die Eltern gar nicht fassen können, was die Kinder jetzt alles für Wörter kennen. Ich weiß noch, mein Sohn konnte irgendwann sagen, Mama, schau mal, eine Traubenhyazinthe.
Wow.
Aber das ist natürlich immer durch das Modell. Er war in so einer Naturkita und die Erzieher haben die Kinder da total mitgenommen und haben denen das einfach nebenbei beigebracht und damals war ich schwer beeindruckt. Jetzt bin ich aber gerade davon abgekommen, was ich sagen wollte. Der Wortschatzspurt, genau. Und da kann es manchmal sein, wenn die Kinder sehr viel Wörter auf einmal lernen und einen hohen Mitteilungsdrang haben, dass sie manchmal so anfangen, Mama, 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 und dann kommen die Wörter nicht so raus. Und die Eltern sind ganz besorgt, wird das jetzt ein Stotterer? Das hat dann aber oft damit zu tun, dass einfach die Motorik und das Mitteilungsbedürfnis, also das Mitteilungsbedürfnis ist höher als das, was ich in dem Moment motorisch leisten kann und was mein Gehirn abrufen kann. Und das geht meistens wieder weg. Da sage ich den Eltern mal, bleib ganz ruhig, Man kann auch mal sagen, einmal durchschnaufen und das legt sich wieder. Manchmal bleibt aber auch eine Stottersymptomatik hängen. Das ist aber was beim Stottern, was auch, wo man heute weiß, dass es auch mit genetisch bedingt ist. Also es findet sich in der Familienlinie häufig wieder. Und das sind dann wirklich Schwierigkeiten, bestimmte Buchstaben, bestimmte Laute, bestimmte Wörter rauszubekommen. Also ich habe aktuell auch einen Jungen in Therapie, der stottert. Wenn er sehr stark emotional ist, weil beispielsweise ein Kind in der Kita, in der Schule, der jetzt in der Grundschule ihn geärgert hat, dann bleiben die Wörter richtig drin hängen und er ist unter Stress. Mhm. Das gibt es, ist nicht so häufig, also es findet sich nicht ständig in den Praxen, aber es kommt immer mal wieder vor. Es gibt auch Poltern. Poltern ist, wenn sich die Wörter so überschlagen und die Leute ganz schnell sprechen und dann die Wörter teilweise kaum zu verstehen sind und alles so ineinander geht. Das sind die Schnellsprecher, die dann so holpern und stolpern.
Ja. Interessant. Ich habe einen Kollegen, der hat eine ganz tolle Sprecherstimme, der ist auch professioneller Sprecher und der stottert manchmal, aber also weiß nicht, von allem, was er sagt, vielleicht 0,5% im Jahr kommt manchmal das Stottern noch raus, was man ihm so gar nicht denken würde, weil er so gut spricht und weil es auch sein Beruf ist. Aber wenn er professionelle Werbespots einspricht oder vertont, passiert das nie. Mhm. Das passiert auch, ist man immer so erstaunt, ach krass, ja stimmt, das irgendwie tief in dir ist das noch drin. Dann kommt es manchmal raus. Mhm. So, ne?
Das ist dann ein Muster von ganz früher. Und das finde ich ja sehr bewundernswert, wenn ein Stotterer sich wirklich einen Sprechberuf sucht.
Total.
Ich hatte mal, früher habe ich in Berlin gelebt, und da hatte ich eine Frau, die war Sängerin und die stotterte in ihrer Sprechstimme extrem. Aber im Singen nicht. Also es ist beim Stottern faszinierend.
Total. Oder? Ich kenne auch einen, habe ich auch dieses Jahr kennengelernt, einen Anwalt, der sich beruflich darauf spezialisiert hat, für Familien bei Krankenkassen, privat und gesetzlich dafür zu kämpfen, dass zum Beispiel Hilfsmittel bezahlt werden. Also hat ganz viel mit Familien zu tun oder einfach es geht um die Krankenversicherungsproblematik, die man manchmal haben kann. Und den haben wir zu einem Interview gesprochen und die Sekretärin sagte, ich möchte nur kurz vorher sagen, er stottert. Mhm. Also meistens wird er das dann gut schaffen, aber wenn das ein Problem ist fürs Interview, und ich fand das so interessant, war kein Problem, wir haben das auch, die Teile für das Interview, die wir benutzt haben, die waren auch stotterfrei, aber tatsächlich gab es immer mal Sätze, bei einem ganz intelligenten Menschen, der auch sehr viele Worte gebraucht hat, dass es immer dann zum Stottern kam. Und ich fand es sehr bewundernswert, weil er ja nicht nur im Mandantengespräch, sondern ja auch vor Gericht sich behaupten muss und gewinnen muss. Ne? Das ist ja sein Ziel. Ich fand es mega toll, dass er diesen Beruf trotzdem gewählt hat. Ne? Und auch da sehr erfolgreich ist, er ist sehr spezialisiert, ist da in Deutschland führend. Aber trotzdem immer jeden Tag dieses Hindernis, vielleicht ist es für ihn, ich habe ihn das nicht gefragt, vielleicht ist es für ihn auch keins, weil er einfach sich irgendwann mal entschieden hat, ich mache das, Punkt, es passt, aber mega.
Ja, und ich finde das immer so ein Selbstbekenntnis und auch zu sagen, ich stehe dazu. Das ist auch in der Stottertherapie ein ganz großer Anteil, dass man versucht, Selbstakzeptanz zu erreichen und nicht anzukämpfen gegen die Symptomatik, sondern die sozusagen als Teil zu integrieren. Ja. Ich habe das, aber ich kann damit umgehen. Genau. Und wenn man dazu dann auch selbstbewusst steht, finde ich das einfach immer ein super Modell, weil das ist längst nicht bei allen so. Es gibt auch viele mit einem hohen Störungsbewusstsein, die sich verstecken, die in die Vermeidung gehen und wenig sprechen.
Die ein Leben im Schatten führen und ganz bestimmt nicht das machen, was sie wollen, weil sie lieber sagen, ich spreche lieber nicht oder mich soll keiner sehen. Und ganz früher mit Sicherheit auch Familien, die sagen, nee, du bleib mal da, wenn der Besuch kommt, komm mal lieber nicht raus, die sich geschämt haben oder so. Ne?
Ja, genau.
Wenn man jetzt sagt, okay, ich merke, bei mir zu Hause, da sind ein paar Sprachlaute bei meinem Kind, die könnten verbesserungswürdig sein, ich traue mich aber noch nicht, oder doch, warte mal, ich mache nochmal eine andere Frage. Logopädie, wenn ich denke, es müsste sein, muss ich das privat zahlen oder zahlt das die Krankenkasse?
Das zahlt die Krankenkasse und tatsächlich ist es auch so, dass wir als Logopäden nicht privat tätig werden dürfen. Das heißt, wir sind, so ist es in Deutschland noch, an Weisung gebunden. Das heißt, wir dürfen nur tätig werden, wenn der Arzt findet, das ist nötig. Das heißt, wir arbeiten auf Rezept. So ein bisschen wie in der Physiotherapie oder in der Ergotherapie. Das heißt, die Leute kommen mit einem Rezept und das wird dann mit der Krankenkasse verrechnet.
Das heißt, wenn ich denke, ich möchte das, aber der Arzt meint es nicht, ich kann nicht zu dir sagen, ich würde gerne mal 10 Stunden buchen, das geht nicht.
Nein. Krass. Das geht nicht. Also ich habe mich jetzt im Vorfeld, ich bin ja noch nicht so lange mit eigener Praxis für Logo jetzt niedergelassen, da auch nochmal schlau gemacht und das ist wirklich so, da könnte ich mich strafbar machen, das darf ich nicht. Also ich kann zwar privat coachen für Stimme und sowas, ne, aber ja, der Arzt muss sagen, es ist nötig. Ich hatte jetzt den Fall von einem kleinen Mädchen, die jetzt über lange Zeit, das wollte ich auch nochmal sagen, vielleicht auch zum Sensibilisieren für manche Eltern, wie durch Watte gehört hat. Also die hatte immer wiederkehrende Paukenergüsse, Mittelohrentzündung und das hat sich wirklich heftig auf die Sprache ausgewirkt und die Eltern sind total hinterher und auf Zack. Und die haben einfach kein Rezept bekommen. Die waren total verzweifelt. Und man kann ja auch nicht einfach den Kinderarzt wechseln. Das ist zumindest hier in unseren Breiten im Ruhrgebiet total schwierig, weil die Kinderärzte alle voll sind. Ja. Und er hat sich verweigert. Ja, und jetzt hat der Kinderarzt gewechselt, ist jetzt mittlerweile in Rente gegangen. Der hat gesagt, nein, und wir warten noch. Und ja, natürlich, es mussten Paukenröhrchen gelegt werden. Das verstehe ich auch alles. Dennoch hätte man schon mal das Kind ein bisschen sensibilisieren können. Was kommt hier auf uns zu und so weiter. Und sie durften eben nicht kommen. Jetzt geht es, aber es passiert immer wieder, dass Eltern gut spüren, das Kind bräuchte was, aber sie kriegen es nicht verordnet. Manchmal aber auch diese Fälle gibt es, dass die Eltern einen Bedarf sehen, wo ich sage, das ist ganz normal. Gibt dem Kind noch ein bisschen Reife- und Entwicklungszeit. Wir sind auch so in so Zeiten von Übertherapie und Förderung und alles muss perfekt sein. Wo ich nur sage, dann oft, genießt es doch, schreibt dir die ganzen Sprachfehler auf. Ja, ich habe mir das alles von meinen Kindern notiert und fand es einfach zum Wegrollen, weil ich wusste, das geht eh vorbei.
Ja, ich muss das auch sagen bei meiner kleinen Tochter. Das ist so ein bisschen jetzt, wo sie immer noch mal jetzt anders spricht. Das ist so ein kleines bisschen woran man sich auch gewöhnt hat und was so zu ihrem frechen Charakter auch irgendwie passte. Und jetzt wird die so groß. Mit diesem S irgendwie empfinde ich das so, ne? Ist blöd. Aber ich denke so krass, also das da geht jetzt ein Stück, das ist jetzt einfach auch so eine Phase vorbei.
Ja, und wenn dann noch, finde ich, die großen Schneidezähne vorne kommen, dann hat man plötzlich ein anderes Kind vor sich, ne?
Aber was haben die Ärzte denn davon, dass sie da nicht überweisen? Haben die da was davon? Also, oder?
Ja, es ist so, dass die Ärzte budgetiert sind für diese sogenannten Heilmittel. Ja, und nennt sich Heilmittel. Es gibt so eine Heilmittelverordnung, wo es auch drinsteht. Und ich glaube, manche Ärzte haben Sorge, dass sie dann am Ende des Jahres von den Krankenkassen in Regress genommen werden. Okay. Ganz genau verstehe ich auch nicht, wie diese Abläufe sind. Es ist wohl hin und wieder mal vorgekommen und alle haben Angst. Und deswegen sind manche sehr sparsam mit Rezepten. Es gibt aber mittlerweile, ich kenne ja hier in Essen jetzt auch schon viele Ärzte, es gibt Unterschiede. Also ich weiß, da gibt es Ärzte, die sagen, natürlich, das Kind braucht es und wenn ich das für richtig und wichtig empfinde, verordne ich auch. Und es gibt andere. Mhm. Es gibt auch welche, die finden, dass unsere Berufssparte überhaupt total unnötig ist. Das können doch Eltern alleine. Mhm. Ja, die müssen nur ein bisschen üben und dann kriegen die das schon hin. Mhm.
Ja, okay. Wenn ich denn aber trotzdem den Ansatz nehmen darf und sagen, was könnte man denn zu Hause machen? Was ist möglich? Mhm. Was gibt es für Übungen? Vielleicht bei 2, 3 Beispielen. Was kann man machen, wenn man merkt, da ist was nicht korrekt, wird was auf längere Zeit nicht korrekt ausgesprochen?
Genau, also erstmal auf die Aussprache bezogen. Ne?
Ja.
Alles, was sozusagen die Motorik von Lippen und Zunge fördert. Also zum Beispiel kann ich spielerisch mit dem Kind Pusteübungen machen, Seifenblasen pusten, man kann Watte pusten. Also überall, wo der Luftstrom nach vorne weggeht, was weiß ich, man malt ein Bild mit einer Schnecke oder einem Schneemann und nimmt Watte, legt sich die auf die Hand und die Kinder müssen die pusten, mit dem Strohhalm trinken oder mit dem Strohhalm zum Beispiel kleine Papierschnipsel ansaugen. Das fördert dann wiederum, dass die Zunge sich im Mund zurückzieht, was wiederum für die S-Laute gut ist, wenn die Kinder eigentlich die Tendenz haben, dass die Zunge zu weit rausgeht. Für das S braucht man auch eine sehr gute Zungenspitze, also eine schöne, gespannte Zungenspitze. Und da sage ich zum Beispiel manchmal, wenn die Kinder, wenn es erlaubt ist, Nutella mögen oder Marmelade, dass man mal rund um den Mund so kleine Fleckchen Marmelade oder Nutella aufbringt und dann sollen die Kinder mit der Zungenspitze dahin gehen und das ablecken. Lippen ablecken, sprechen wie ein Opa, also die Zähne verstecken. Und das fördert wiederum die Lippenspannung. Das ist gut bei Kindern, die das nicht können. Schnalzen, saugen, ein Bonbon verstecken mit der Zunge im Mund und das Bonbon kreisen lassen.
Also so tun, als hätte man ein Bonbon im Mund.
Genau.
Die Zunge ist das Bonbon.
Man kann auch einen Holzspatel nehmen und den vor den Mund halten und die Zunge soll rauskommen und man drückt dann mit dem, ich nenne das dann Spatelkampf, man drückt dann dagegen. Mhm. Das wiederum ist gut für die Spannung der Zunge. Es gibt tatsächlich, das habe ich nämlich noch nicht gesagt, noch ein Störungsbild in der Logopädie. Das ist nicht mein Liebstes, gebe ich zu. Das nennt sich myofunktionelle Störung. Das sind Kinder, davon haben wir tatsächlich viele, die oft den Mund offen haben, wo so ein bisschen der Sabber rausläuft. So, ich mach's dir mal vor, die Zunge liegt unten, also man sieht die oft, die liegt unten am Mundboden. Und das sind Kinder, die, wenn sie dann zum Beispiel schlucken, ihren Speichel oder essen, mit der Zunge gegen die Zähne kommen. Also die Zunge nicht nur beim Sprechen nach vorne schieben, sondern auch beim Schlucken. Und das sind Kinder, die häufig so einen offenen Biss haben, die dann später eine kieferorthopädische Behandlung brauchen. Manchmal ist es genetisch bedingt, dass es einfach eine Unterspannung gibt im Mund. Das sieht man dann in der Familienlinie schon. Es kann aber auch entstehen, wenn Kinder sehr lange einen Schnuller hatten oder sehr viel aus der Flasche getrunken haben und dann vielleicht auch, es gibt ja diese Kinder, die in den Kinderwagen sitzen und irgendwie so Saftpullen haben und die ganze Zeit ist so was im Mund. Und wenn ich immer was im Mund habe, liegt meine Zunge automatisch da drunter. Also die kann ja im Normalzustand, also wenn jetzt alle, die zuhören, mal ihren Mund zumachen und mal hinfühlen, wo liegt eigentlich meine Zunge, dann ist der normale Ruheplatz der Zunge oben hinter den Schneidezähnen. Mhm. Und dafür muss die Zunge eine gewisse Spannung aufbringen. Und wenn die zu schlapp ist, dann liegt die unten, dann geht der Mund auf. Ja, dann wird auch die Nasenatmung nicht so viel benutzt. Ja, und dann geht die Zunge beim Schlucken und Sprechen schneller nach vorne. Das sind dann die Situationen, wo ich von den Kieferorthopäden häufig die Überweisung kriege, wenn die Kinder schon älter sind. Mhm. Die kriegen ihre Zahnklammern und es sieht alles wunderbar aus. Klammer kommt ab, das Schluckmuster ist aber noch falsch gebahnt. Wir haben wieder eine falsche Autobahn und dann drückt. Der Kiefer ist noch sehr weich im Kinder- und Jugendalter. Nur die Zungenkraft über diese tausenden Male, die wir am Tag schlucken, die Zähne wieder nach vorne.
Krass.
Ja, also auch da kann man drauf achten, zugucken, wie lange braucht mein Kind den Schnuller. Kann ich den tagsüber, wenn es irgendwie anderthalb, zwei ist, einfach auch schon mal weglegen und nur noch, wenn es sich beruhigen muss oder zum Schlafen. Dass es nicht ständig irgendwie eine Stimulation im Mund hat, ne? Und eben diese kleinen Übungen, die ich gerade gesagt habe, einfach ein bisschen für den Mund. Oder wenn das Kind den Mund schlecht schließen kann, habe ich gerade auch ein Mädchen bei mir, der lege ich manchmal ein bisschen Esspapier zwischen die Lippen und lasse die eine kleine Ruhearbeit machen. Einfach, dass sie spürt, ach so ist das, wenn mein Mund zu ist, weil die hat den Mund immer offen stehen, weil auch die Lippen zu schlapp sind. Ne? Also da gibt es viele Übungen, da können die Logopäden auch gut beraten. Man kann aber auch einfach als Eltern mal googeln, Übungen zur Mundmotorik. Ja, es gibt ein schönes Spiel von Haber, das heißt Pustekuchen, da muss man pusten und dann bleibt das Kügelchen immer an einer bestimmten Stelle liegen. Man kann Federn pusten. Also gibt alles Mögliche, wo die Zunge einfach Quatsch macht, Lippen sprudeln, brrr, ne? Mal so einen dicken Windmund machen und dann platzen lassen, Pupsgeräusche mit dem Mund, ist alles schön für die Lippen.
Sehr und macht Spaß. Aber hängt das eigentlich auch damit zusammen, wenn ich jetzt nochmal bei mir überlege, weil meine Tochter hat immer sich gewünscht, pfeifen zu können. Sie konnte das nicht pfeifen. Und jetzt irgendwann mit dem Dienstagserfolg im Vorfeld fing sie halt an, so das erste Mal. Und jetzt kann sie auch schon wirklich Lieder pfeifen. Hängt das damit auch ein bisschen zusammen?
Ja, vielleicht? Ja? Die Lippenspannung. Die Lippe, also unsere Lippen, das ist ein Ringmuskel. Und wenn ich das nicht weit genug zusammenkriege, kann ich auch nicht pfeifen. Und es spricht ja jetzt dafür, die ist 6 jetzt.
Ja.
Ja. Dass die jetzt mehr Bewusstsein hat für Lippen und Zunge. Also sie jetzt einfach besser spürt. Und jetzt kann sie das, was sie spürt, auch besser steuern. Mhm. Das ist oft noch so schwer, wenn Eltern kommen möchten, dass das Lispeln mit 4 wegtherapiert wird. Dass die Kinder häufig noch nicht so gut eine gute Eigenwahrnehmung haben, weil das so kleine, feine Bewegungen sind. Grobmotorik ist nochmal was anderes, aber dieses kleine, feine braucht einfach ein bisschen mehr Bewusstsein. Es passt dazu, dass sie das jetzt gerade lernt und auch probiert. Ja.
Gibt es noch etwas in deinem beruflichen Umfeld, wo du sagst, das ist wirklich schwer, das ist so der heftigste Sprachfehler oder die heftigste Störung und das braucht Zeit und ist nicht so einfach zu therapieren?
Ja, es gibt, also wir gehen jetzt ja immer davon aus, dass wir Kinder haben ohne Sinnesbehinderung. Ne? Ich bin ja jetzt viele, viele Jahre, habe ich schwerpunktmäßig in der Logopädie mit Kindern gearbeitet, die an Taubheitgrenzen schwerhörig sind und Cochlea-Implantate tragen. Und da braucht man einfach einen ganz, ganz langen Atem, weil die Kinder werden dann eben bei allen Bereichen begleitet. Also im kompletten Spracherwerb sind wir als Logopäden dafür da gewesen, denen überhaupt zu zeigen, was es hören. Und über das Hören so langsam die Sprache zu stimulieren durch alltagsnahe Sprachübungen, die wir mit denen gemacht haben. Ich würde das gar nicht unbedingt als super schwer bezeichnen, sondern als etwas, wo man eine lange Zeit die Kinder begleitet. Das läuft aber dann auch als Reha-Maßnahme. Ne? Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, wir haben ein normal hörendes Kind, was normal funktionierende Sprechwerkzeuge hat, alle Sinne sind da und dann gibt es ein Störungsbild, das nennt sich verbale Dyspraxie. Ja, das ist so, das ist ein Kind, das man sprechen hört, was ständig Worte irgendwie anders ausspricht. Also mal ist es der Tinder-Daten, dann ist es vielleicht der Pinder-Karten und es klingt immer anders und die Kinder wissen nicht sicher. Und das ist dann vom Hirn aus, wie muss ich meinen Mund machen, um bestimmte Laute anzusteuern? Mhm. Also es gibt nicht immer die gleichen Fehlermuster. Und das ist für Logopäden eine große Herausforderung. Da gibt es auch bestimmte Therapiemodelle, die man dann nutzt. Und da muss man sich tatsächlich nochmal gezielt weiterbilden. Das haben wir so damals zumindest, ich bin ja schon eine Weile dabei, gar nicht gelernt. Ich habe da auch eine Fortbildung zu gemacht. Das braucht ganz, ganz viel regelmäßiges Üben und nicht nur einmal die Woche Logo, da müssen die Eltern jeden Tag ran. Und ich weiß ja nun selbst, ich habe selbst zwei Kinder, die übrigens auch beide gelispelt haben und beide kein Sch konnten, was es heißt, regelmäßig Hausaufgaben zu machen, auch für die Schule, das macht ja auch was mit den Beziehungen. Mhm. Aber bisher habe ich es so erlebt, die Eltern haben auch Leidensdruck, wenn die Kinder so schlecht verstanden werden, weil die machen nicht nur ein, zwei Wörter falsch, die sprechen teilweise unverständlich und die können es nicht anders. Und wenn wir einen Lautbefund machen, denken wir, oh, was ist denn jetzt hier das vorherrschende Merkmal? Und da geht man ganz anders vor. Und das dauert dann aber auch mal 2-3 Jahre, so eine Therapie. Weil sonst ist es nicht so, dass wir hier über Jahre die Kinder durchziehen, sondern man kann auch schon mal mit 10 oder auch 20 Einheiten fertig sein.
Das heißt aber, das hat nichts mit dem Hören zu tun. Also die können hören und trotzdem können sie das...
Es hat was mit dem Spüren zu tun, mit der Wahrnehmung für die feinen Unterschiede von Lippen, Kiefer, Gaumen, Zunge, wie muss das sein? Und man vermutet auch, ist ein bisschen unklar noch genau, wie ist das denn, dass das auch was mit der Ansteuerung zu tun hat. Also wie vom Hirn der jeweilige Laut angesteuert wird und warum das ist, wie es ist. Also es sind keine Hörfehler. Hörfehler habe ich auch, und das meine ich mit den Kindern, die eben lange wie durch Watte gehört haben und dann angefangen haben, ich habe jetzt dreimal so einen Fall gehabt, ziemlich ähnlich waren diese Fälle, dass die Kinder angefangen haben, alles sehr hart zu sprechen, mit einem T oder K vorne, weil sie es nicht richtig gespürt haben, was weiß ich, sie wollten, was weiß ich sagen, Hose, und dann ist das die Dode, Hose, Dode, weil sie H und S, das sind hochfrequente Laute, also vor allem die Zischlaute, und H hört man ja kaum. Aber sie haben irgendwie gemerkt, das Wort hat zwei Silben und damit ich das besser spüren kann, machen die das dann vorne härter. Und das waren aber sehr regelmäßige Fehler, die immer wieder auftaucht. Die lassen sich viel einfacher, braucht man auch ein bisschen Geduld, aber sage ich mal, angehen therapeutisch als eine verbale Dyspraxie. Das braucht Zeit, das ist aber relativ selten, muss man sagen. Aber das ist so, ich weiß noch von meinen Kollegen, jetzt bin ich ja alleine, aber ich hatte ja lange einen Kollegenstamm, immer wenn es hieß, da ist ein Kind mit verbaler Dyspraxie, so, oh, bitte nicht ich. weil man auch den Eltern nicht so schnell Erfolge bescheren kann und die Kinder auch zunehmend Störungsbewusstsein entwickeln. Sie merken irgendwann, alle gucken so komisch, ich werde nicht richtig verstanden, aber sie haben es nicht so in der Hand. Es braucht Zeit.
Dann vielleicht nochmal grundsätzlich, also die Eltern, die eben jetzt gerade was merken, kann man einfach beruhigen so ein bisschen, oder? Also wenn ich dir zuhöre, du hast ja so eine schöne, ruhige Art und das hört sich eigentlich alles, glaube ich, an, wenn man bei dir ist, das kriegen wir hin und das kriegt ihr auch hin. Aber so diese innere Aufgeregtheit und auch vielleicht dieser Perfektionismus, den man so selber hat, in den meisten Fällen wird das schon. Und wenn nicht, kann man es einfach durch professionelle Hilfe auch schaffen.
Genau. Da sagt dann immer, das ist ja so eine Kulturtechnik. Die Kinder sind total bestrebt, ihre Sprache anzugleichen und so zu sprechen wie die anderen. Ne? Die lernen ja einfach am Modell. Und da darf man auch ein bisschen Zeit geben und Zeit lassen. Ich muss schon sagen, wenn die Kinder dann Logo haben, für die ist das häufig wie so ein Privileg. Mhm. Eine Stunde, 45 Minuten die Woche, da ist mal jemand nur für mich. Wir machen das ja auch spielerisch. Früher hatte man so die Vorstellung, die Kinder sitzen nur vorm Spiegel und an denen wird irgendwie rumgedrückt. Aber das läuft ja alles spielerisch. Also man kann sich entspannen. Und wenn man aber als Eltern das Gefühl hat, ich will aber fördern, man muss auch nicht ständig Mundübungen machen, wie ich es gerade gesagt habe. Ich finde schon, wenn man sich nur angewöhnt, ich kann das gar nicht mehr anders. Meine Kinder sind sozusagen damit groß geworden. Wenn ich beispielsweise Memory spiele mit denen oder Mausefalle oder welches Spiel auch immer, dass wir dazu sprechen. Weil das ist, oder auch im Alltag einfach, jetzt ziehen wir deine Jacke an, wo sind denn deine Schuhe? Ach, du hast heute die gelben Socken. Aber ich mache mal das Beispiel, am Memory habe ich vielleicht ein Kind, was nicht so gut im Wortschatz ist oder ich habe das Gefühl, es könnte noch mehr werden. Es gibt einfach auch die Kinder, die sind langsamer in der Sprache. Ja, Jungs sind sowieso häufiger mal betroffen. Also ich habe viel mehr Jungs im Logo als Mädchen, weil die eher die Kletterer sind, die, wo erstmal die Grobmotorik mehr wird und wo die Eltern manchmal denken, oh, der könnte aber schon mehr. Und dieses klassische Kindermemory, was, glaube ich, von Ravensburg ungefähr alle zu Hause haben, dieses kleine. Ja. Mal angenommen, ich lege die Karten hin, ich drehe um und ich sage dann, oh, das Haus. Dann übe ich schon mal den Wortschatz, ich übe den Artikel. So, jetzt habe ich zwei, dann kann ich sagen, ah, die Häuser, ich übe den Plural. Dann kann ich den Satz üben, kann sagen, ich habe das Haus. Dann kann ich die Vergangenheit üben, kann sagen, ich habe das Haus umgedreht. Ja, also ich habe so viele Möglichkeiten, mit so einem simplen Spiel Sprache zu fördern, einfach nur dadurch, dass ich die Sprache modellhaft begleite und ich halte auch nichts davon, dass man Kinder dann zum Nachsprechen zwingt. Mhm. Ich würde immer sagen, wenn die das wollen, werden die das tun. Wir alle wissen vom Fremdsprachelernen, wir müssen erstmal verstehen, bis wir uns trauen. Und wenn wir immer wieder mit gutem Modell vorangehen, dann kann sich so diese grundlegenden Sprachfertigkeiten beim Kind setzen. Und wenn es irgendwann soweit ist, wird es es auch können und wird es auch einfach nachsprechen.
Da habe ich noch mal eine Frage zu, so zum grundsätzlichen Verbessern. Ich habe nämlich gelesen, weil ich dann gerade halt natürlich bei den sprachlichen Sachen immer innerlich denke, ne, es ist nicht, keine Ahnung, die Suppe, sondern es ist die Suppe, dass man dann nicht sagen soll, wenn das Kind das sagt, nee, Suppe ist falsch, das heißt Suppe, so ist auch sehr oberlehrerhaft, aber dass man eher sagen soll, wenn das Kind zum Beispiel sagt, Mama, ich möchte noch Suppe essen, dass man sagt, ja klar, ich gebe dir noch ein bisschen Suppe. Also, dass man nicht korrigiert soll, stimmt das, sondern dass man es aber dann nochmal korrekt aussprechen soll, dass es dann gehört wird. Würdest du sagen, das ist gut oder?
Ja, ja. Das empfehlen wir auch so in der Elternberatung. Das nennt sich korrektives Feedback. Ah. Weil wir wollen ja nicht, dass die Kinder zu viel Störungsbewusstsein entwickeln, sondern, also das kann man auf allen Ebenen machen. Wenn ein Kind sagt, ah, Mama, guck mal, die Ziege und es ist eine Kuh, dass ich sage, ach, du meinst die Kuh. Mhm. Und dann kann man es auch nochmal besonders betonen, ach, du meinst die Kuh, um den Fokus drauf zu lenken und dann hat man es so korrigiert. Oder das Kind sagt, gleich gehe ich in den Tinder-Daten. Genau, du gehst in den Kindergarten. Es einfach indirekt zu machen. Wenn die Kinder aber Logo haben, dann bin ich irgendwann an so einem Punkt, wo ich die Eltern wirklich auch quasi als Co-Therapeuten mit einbinde und auch sage, wenn die Kinder wissen jetzt, es geht um dass sie dann, ja, ich bastel manchmal so Stoppschilder, die man dann hochhält, wo dann die Zunge drauf ist durchgestrichen, das kann man dann hochhalten. Mhm. Oder manchmal reicht auch nur ein auf den Mund zeigen oder ein Schnalzen, um nochmal das Bewusstsein, guck mal, jetzt war die Zunge da. Aber grundsätzlich ist es genau, wie du sagst, indirektes Verbessern, aber das richtige Modell nochmal anbieten.
Mhm. Ja. Lieben Dank für die vielen guten Tipps.
Sehr gerne.
Danke dir sehr und ich danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich auch hier in den Shownotes und auch nochmal bei Instagram was zu Nadine lesen und euch schlau machen. Wir werden euch da noch ein paar Infos reinpacken. Aber habt Geduld, das nehme ich so jetzt aus dem Gespräch mit und Gelassenheit. Also ich kann das selber sagen, ich war innerlich wirklich lange, lange angespannt und als der Dienstag kam, habe ich mich total gefreut. Aber das ist dann halt auch so eher so ein eigenes Problem, was man da hat. Also Entspanntheit ist, glaube ich, grundsätzlich immer ganz gut, auch hier in diesem Umfeld. Also lieben Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Themenvorschläge habt, freue ich mich. Meldet euch gerne, wenn euch die Folge gefallen hat, sagt es weiter, verteilt ein paar Sternchen bei Spotify oder Apple und bitte niemals vergessen, ihr Mamas und Papas, aber vor allem ihr Mamas, ihr seid die wahren Superheldinnen. Bis bald!
Das war Mama la Papp. Der Podcast von und mit Nicole Nötzel.